Bevor wir in diese Episode starten, muss ich hier mal meine ganz persönliche Freude über unseren Podcast ausdrücken. Denn viele haben uns zurückgemeldet, dass sie über Carsten Maschmeyer und sein Plädoyer zur Vier-Tage-Woche überrascht gewesen sind. Ich persönlich schätze das sehr, dass wir hier auch mal unerwartete Positionen und Ansichten präsentieren. Und diesmal geht's vielleicht direkt so weiter, denn im vierten und letzten Teil unserer Serie zur Zukunft der Arbeit plädiert ein für Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit bekannter Arbeitsforscher gegen die Vier-Tage-Woche oder er meldet zumindest Zweifel an. Wieso, weshalb, warum, klären wir in diesem Podcast.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Christian Bollert ist mein Name und ich habe es schon angedeutet, in diesem Teil unserer Serie zur Zukunft der Arbeit blicken wir auf die Dinge, die gegen eine Vier-Tage-Woche und für neue Ansätze der Arbeit im Sinne der planetaren Grenzen sprechen. Und dazu gehört spannenderweise beispielsweise die gemeinsame Zeit am Kaffeeautomaten oder auch in der Teeküche. Dabei spielt auch Zeit eine zentrale Rolle. Hans Rusinek ist der von mir angesprochene Arbeitsforscher. Er hat Philosophie, Wirtschaftswissenschaften und Politik studiert, 7 Jahre lang als Strategieberater und Strategiedirektor bei Bright House, der Purpose-Beratung der Boston Consulting Group, gearbeitet und schreibt an der Universität St. Gallen seine Doktorarbeit. Im vergangenen Jahr ist sein Buch Work-Survive-Balance, warum die Zukunft der Arbeit die Zukunft unserer Erde ist, erschienen. Und weshalb im Sinne des Klimas und der Gesellschaft die Vier-Tage-Woche aus seiner Sicht zumindest Fragezeichen aufwirft, darüber will ich mit ihm persönlich sprechen und sage herzlich willkommen im Brand 1 Podcast Hans Rusinek.
Hallo Christian.
Woher kommen denn deine Zweifel an der Vier-Tage-Woche?
Ja, also Zweifel ist vielleicht schon ein bisschen krass formuliert. Ich finde, sozusagen in der Geschichte der Arbeit haben wir es geschafft, Arbeitnehmerrechte zu stärken und Arbeitszeiten zu reduzieren. Also auch die Fünf-Tage-Woche ist eine soziale Errungenschaft. Und ich sehe erstmal keinen Grund, nicht weiter auf dieser Strecke zu laufen. So, ne? Was mich nur manchmal zum Zweifeln bringt, sind ja ein paar Dimensionen, die einfach in der Debatte nicht auftauchen. Das erste ist, dass die Vier-Tage-Woche und viele Projekte und Experimente, die dazu gemacht werden, momentan eine Win-Win-Situation zeigen für bestimmte extrem privilegierte Jobs. Ja. Und das ist der Unterschied auch zu den sozialen Kämpfen, die wir zum Beispiel für eine Fünf-Tage-Woche geführt haben. Das war eine Revolution, die für alle galt. Ja. Und da muss ich an Martin Luther King denken, der gesagt hat, es ist keine Revolution, wenn sie nicht für alle ist. Und solange wir eine Vier-Tage-Woche sozusagen konzipieren, die auf unternehmerischer Freiwilligkeit beruht, ja, für die Werbeagentur, wo es keinen Produktivitäts- oder scheinbar keinen Produktivitätsunterschied macht, ob sie 4 oder 5 Tage arbeiten, führt das zu einer Spaltung der Gesellschaft, weil das für die Putzkraft oder den Kellner oder die Bäckerin dann ganz anders aussieht, weil da die ökonomische Rechnung nicht aufgeht. Das heißt, 4-Tage-Woche zu einem politischen Projekt zu machen, da können wir drüber reden. Wenn das allein auf unternehmerischer Freiwilligkeit beruht, dann spaltet das die Arbeitswelten noch mehr, als sie ohnehin schon gespalten sind, wie wir zum Beispiel erlebt haben durch das Homeoffice. Ne? Mit einem Betonmischer kann man nicht ins Homeoffice gehen, mit einem Laptop schon. Und da ist die 4-Tage-Woche tendenziell ein weiterer Spaltfaktor. Das ist so ein Problem, was ich damit habe. Ein paar andere habe ich auch noch, aber ich will es nicht
sagen. Das heißt, das ist so ein bisschen, also das, was auch Tijin O'Neill hier im Podcast gesagt hat, dass es ein Elitenprojekt ist.
Es ist ein Elitenprojekt und das ist auch nicht schlimm. Ne? Also zum Beispiel eine eigene Badewanne zu haben oder Dusche zu haben, das war auch mal ein Elitenprojekt, historisch gesehen. Ne? Ich glaube schon, dass sich sozusagen Luxusphänomene auch sozusagen in die Gesellschaft verbreitern können. Aber wir sollten uns derzeit bewusst machen, dass es ein Elitenprojekt ist. Ja? Ich finde, es ist total interessant, dass wir, ob es Homeoffice ist oder 4-Tage-Woche, wir sprechen da eben von diesem Revolutionsbegriff. Und es ist eben kein Revolutionsbegriff, weil er nicht alle betrifft. Ne? Und die Spaltungen in der Arbeitswelt, die sind schon evident. Ja? Also wenn wir auf so Querdenker-Demos, wenn wir da mal reinhören oder gewisse Kommentarspalten bei Facebook uns anschauen, dann stellen wir fest, dass der Groll, den viele aus diesem politischen Spektrum haben, sehr viel mit der Arbeitswelt zu tun hat, ja. Sehr viel mit der Vorstellung zu tun hat, dass die da oben nicht wirklich arbeiten, dass sie uns irgendwie verarschen, etc. Das heißt, die politische Dimension von diesen Elitenprojekten, da würde ich zumindest vorsichtig mit sein, da würde ich ein Auge drauf haben.
Du sagst also, wenn man das zu Ende denkt, dieses, ich sag jetzt mal, Elitenprojekt 4-Tage-Woche sollten wir nicht weitergehen, die Strecke sollten wir nicht weiter voranschreiten. Was sollten wir denn stattdessen tun?
Nee, ich würde sagen, es ist wichtig, dass wir diese Kämpfe kämpfen. Es ist wichtig, dass wir den Case machen für eine 4-Tage-Woche. Aber es ist wichtig, dass wir Menschen mitdenken, für die es sich nicht lohnt. Also momentan sind die Debatten um eine 4-Tage-Woche welche, wo wir über Produktivität argumentieren. Also wir sagen, wenn du in einer Werbeagentur arbeitest und du entwickelst Werbekampagnen, dann haben wir in Experimenten festgestellt, in 4 Tagen bist du genauso produktiv wie in 5 Tagen. So, weil das eine Art von Arbeit ist, die nicht skalierbar ist in der Form, wie wenn du Brötchen backst. So, ne? Dann ist es durchaus ein Unterschied. Oder wenn du Kindergärtnerin bist, dann ist es durchaus ein Unterschied, ob du 4 oder 5 Tage da bist. So. Oder Lokführer, was auch ein interessantes Beispiel vielleicht ist. Das heißt, wir müssen diese 4-Tage-Woche von diesem Win-Win-Denken lösen, damit es was wird, was für alle geht. Wir müssen das im Grunde politisieren, würde ich sagen. Ja. Es ist nicht, ich habe gar kein Problem damit, dass Leute in privilegierten Berufen sozusagen die Arbeitszeit bewusster gestalten für sich und auch für ihre Familien und so. Das ist gar nicht das Problem. Also die können diese Wege gerne weitergehen, aber lass uns bitte nicht die Menschen vergessen, die eben nicht diese sogenannte Wissensarbeit machen, ne? Sondern eine Arbeit machen, wo es eben skalierbare Effekte gibt, in der Krankenpflege, im Kindergarten. Und diese Spaltung, die ist, wie gesagt, das ist ein großes Thema. Ich habe auch ein ganzes Kapitel dazu in meinem Buch geschrieben. Das fängt schon darin an, dass wir unsere Arbeit Wissensarbeit nennen. Also unsere Arbeit im Sinne von, ne, die Menschen, die an Laptops arbeiten. Das suggeriert, dass die anderen Menschen nicht mit Wissen arbeiten würden, was schon eine Frechheit ist, ja. Weil wenn du Taxifahrerin bist und dich durch Hamburg nachts navigieren kannst, ja, jeden Schleichweg kennst, dann hantierst du auch mit Wissen, ja. Oder wenn du Krankenpfleger bist und du weißt die Bedürfnisse von Menschen, die ihre Bedürfnisse nicht mehr sprachlich ausdrücken können, dann sind das wahnsinnige Formen von emotionaler Intelligenz und von Wissen. Wir nennen es aber Wissensarbeit, wenn wir am Laptop sind und sprechen damit anderen ein bisschen das Wissen schon ab. So, das ist eine Privilegiendimension. Das andere ist eben Homeoffice, jetzt auch 4-Tage-Woche. Das ist was, was mir Angst macht, weil die Arbeitswelt ein so wichtiger Ort ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und wenn sich diese Welt in Arbeitswelten spaltet, dann finde ich das sehr gefährlich und bedauerlich, auch für unsere Demokratie.
Aber würden dagegen nicht so Sachen sprechen wie zum Beispiel die eine Kollegin, die wir hier hatten, die so ein Industrieunternehmen führt und auch dort die 4-Tage-Woche eingeführt hat? Oder die Lokführer, du hast sie angesprochen, die ja auch weniger arbeiten wollen? Oder ist das dann schon die Politisierung?
Nee, genau. Das sind Debatten, die wir führen müssen. Die sind wichtig. Bei dem Lokführer-Thema müssten wir dann, also hätten wir ein Personalproblem einfach. Wir bräuchten dann ja Lokführer für den 5. Tag sozusagen. Und das sind dann Themen, die sind teuer für Unternehmen. Und die müssen dann entweder politisch subventioniert werden oder Unternehmen müssen sich da eben das leisten wollen. Und dann sind wir jenseits von so einer Win-Win-Logik. Und dann geht es eben um gesamtgesellschaftlichen Fortschritt. Und das ist der mich mehr begeistert sozusagen. Und das ist der eine richtige Revolution ist. Aber vielleicht nochmal an der Stelle, also nochmal ein anderer Kritikpunkt an der 4-Tage-Woche, den ich auch für wichtig halte. Und der bezieht sich eigentlich komplett nur auf diese sogenannte Wissensarbeit. Also selbst in der Werbeagentur, wo sich 4-Tage-Wochen lohnen, gibt es so ein bisschen ein interessantes Phänomen. Wir stellen fest in Experimenten, ja, die Produktivität sinkt nicht, wenn die Menschen 4 Tage arbeiten statt 5 Tage. Weil was dann fehlt, was ist sozusagen die Zeit, die dann abgeschnitten wird? Ja, die Zeit am Kaffeeautomaten oder die Zeit in der Pause, wo man am Schnacken ist. Das wird dann sozusagen wegsubtrahiert und damit ist die Produktivität nicht verloren gegangen. Weil sozusagen das Werbeslogan schreiben, diese Zeit bleibt dann in den 4 Tagen erhalten. Und da frage ich mich wirklich, ob das langfristig stimmt, dieser Effekt. Ja? Weil das Schnacken, die Momente an der Kaffeemaschine und solche Sachen, die sind ja auch wichtig für das Schreiben der Werbeslogans oder generell für die Qualität unserer Arbeit. Und da frage ich mich, ob die kurzfristigen positiven Effekte von der 4-Tage-Woche langfristig funktionieren. Und es gibt da auch Experimente oder Ideen, zum Beispiel von Guido Zander, die das ein bisschen öffnen. Die finde ich nämlich auch sehr interessant, dass man sagt, man hat 4 Tage Flex. Dass man sagt, wir haben eine 4-Tage-Woche und wenn zum Beispiel wir betrieblich ein Problem bekommen oder wenn wir das Gefühl haben, wir kennen uns jenseits der Arbeitspakete gar nicht mehr als Kollegen, dann haben wir sozusagen, können wir einen 5. Tag abrufen, der bewusst sich mit diesen sozialen Elementen der Arbeit auseinandersetzt. So. Wenn wir die Verdichtung der Arbeit weiter vorantreiben, das ist durchaus ein Effekt, den man sich bei einer Arbeitszeitverkürzung vorstellen könnte, dann ist das auch ein Problem, weil Verantwortung eine zeitintensive Praktik ist. Ja, wir brauchen, wenn wir uns hinterfragen wollen in der Arbeit, in unseren Arbeitspraktiken, und das sollten wir durchaus in der Klimakrise, dann brauchen wir die Zeit, um gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen zu reflektieren und zu fragen, hey, das, was wir hier machen, funktioniert das eigentlich noch? Das, was wir hier Erfolg nennen, funktioniert das eigentlich noch? Das, wo wir meinen, dass unsere Verantwortung aufhört, hört sie da wirklich auf? Sind das Überlegungen, sind das Gespräche, die in einer verkürzten Arbeitszeit, die dann auch eine verdichtete Arbeitszeit ist, funktionieren oder nicht? Das frage ich mich.
Der Arbeitsforscher und Organisationsberater Hans Ruseneck im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen noch eingehender darüber, wie Zeit und Arbeit zusammenhängen und was das möglicherweise auch für gesellschaftliche Folgen hat. Hans, du hast gerade die Verdichtung angesprochen und ich sage jetzt mal die Rationalisierung unserer Pausen. Einen Effekt, den, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen gemacht haben, auch sicher viele Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts hier, ist, dass wir in der Corona-Zeit mit diesen ganzen Videomeetings tatsächlich auch diesen Smalltalk quasi abgeschafft haben. Da gab es am Anfang kurz, geht's euch gut, ja, okay, und zack, und alles wurde sozusagen durchoptimiert. Und du sagst, das hat wirklich nicht nur für die Arbeit selber, sondern auch für die Gesellschaft ja gefährliche Auswirkungen.
Absolut. Also wir sind in einer Zeit, in einer Gegenwart, die man eigentlich als besinnungslose Betriebsamkeit bezeichnen kann. Das hat der Psychologe Stefan Grünwald mal so schön genannt. Wir sind wahnsinnig gehetzt in unserer Arbeit. Teilweise überträgt sich diese Gehetztheitslogik auch auf unsere Freizeit, ne? Wenn wir dann irgendwie Freizeitstress haben oder Fear of Missing Out und solche Phänomene. Wir sind sehr gehetzt. Wir haben sehr, sehr viel abzuarbeiten. Und in vielen Fällen ist dann sozusagen das Ziel im Weg. Wir wissen gar nicht richtig, warum wir die Sachen machen und wir fühlen uns auch nicht gut dabei. Wir rennen immer Arbeitspaketen hinterher. Wir haben immer mehr das Gefühl, dass unsere eigenen Qualitätsansprüche unseren Arbeitsergebnissen nicht gerecht werden. Und das führt zum Beispiel zu der großen Erschöpfungskrise, die wir momentan in der Arbeitswelt erleben, und dass wir einfach einen Resonanzverlust haben. So, das heißt, wir sind unzufrieden mit der Arbeit, weil es einfach sehr, sehr viel ist. Zu viel auch. Ich würde sogar sagen, dass in der Arbeitswelt eigentlich eher zu viel gemacht wird. Und dass sich viele Unternehmen, und das ist auch was, wo ich als Berater sehr viel mit Unternehmen arbeite, sich fragen müssen, welche Arbeit können wir denn mit welcher Arbeit sollten wir denn aufhören? Ja? Wir haben so eine additive Logik im Management, dass wir immer gerne neue Arbeitspakete obendrauf packen und es uns unangenehm ist, alte Arbeitsprozesse abzubrechen. So. Das heißt zum Beispiel in einem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, da gibt es nur Jour fix jeden Freitag Mittag, was eine unangenehme Zeit ist, weil man da idealerweise noch Sachen zu Ende bringen möchte in Ruhe. Und diese Jour fix wurde von einer Person eingestellt, die seit Jahren nicht mehr im Unternehmen ist. Aber keiner hat sich so richtig getraut, diesen Dauertermin aus den Kalendern zu streichen. Ja? Also wir haben sozusagen dieses additive Problem. Es kommt immer mehr obendrauf. Und das ist eine Verdichtung, die unserer Arbeitswelt nicht gut tut. Und das hat auch kulturelle Faktoren. Also stell dir mal vor, du hast ja vorhin auch Zoom-Calls angesprochen. Es ist in unserer Arbeitswelt kulturell viel mehr akzeptiert, zu sagen, dass ich heute Vormittag 8 Zoom-Calls hatte, als zu sagen, dass ich mich 1,5 Stunden mal alleine mit einem wirklich schwierigen Problem auseinandergesetzt habe. Was ist aber im Endeffekt produktiver? Was ist eigentlich wirklich mehr und wichtigere Arbeit? Das intensive Hinterfragen und Nachdenken über komplizierte Probleme oder diese Dauerkommunikation, die wir betreiben, wo wir eigentlich gar nicht zum Arbeiten kommen, weil wir die ganze Zeit über Arbeit sprechen. Das sind so ein paar Faktoren, wo Zeit ein Problem ist. Ja, und es gibt ein Experiment, das ist mein absolutes Lieblingsexperiment, deswegen muss ich das hier an der Stelle unbedingt noch loswerden. Da wurden Richter erforscht, und zwar Bewährungsrichter. Und Bewährungsrichter, das sind Menschen, die, also ne, du bist im Gefängnis und du stellst einen Bewährungsantrag und die Bewährungsrichter machen dann Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, ob sie dich in die Freiheit sozusagen entlassen wollen oder nicht. Eine extrem verantwortungsvolle, schwierige Arbeit. So. Und man hat festgestellt bei diesen Bewährungsrichtern, bei einer Entscheidung, die anfällt, nachdem die Bewährungsrichter eine Mittagspause hatten oder wenn dieser Termin der erste Termin an dem Tag war, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Person in die Freiheit kommt, die diesen Antrag stellt, bei 65%. Also gute Karten für den Gefangenen. Und bei jeder Entscheidungsrunde ohne Pause rutscht diese Wahrscheinlichkeit um so 10-15% ab, bis sie bei 11% stagniert. Ja? Das heißt, wenn, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal einen Gerichtstermin habt, versucht ihn nach der Mittagspause zu bekommen oder den ersten Termin des Tages zu bekommen. Denn Gehetztheit, Regeneration macht was mit den Entscheidungen von Menschen, macht was mit unserer Verantwortung. Wir würden niemals mit einer Pilotin fliegen, die ihren 12. Flug an diesem Tag gemacht hat. Aber in vielen anderen Arbeitsbereichen ist diese Überlastung und diese Gehetztheit ganz normal und wird nicht hinterfragt.
Das heißt, aus deiner Perspektive ist Zeit wirklich ein zentraler Punkt?
Absolut. Also ich muss immer aufpassen, wir haben so dieses Bedürfnis, nach so einer Silver Bullet zu suchen. Ne? Was ist so die eine Lösung für die Klimakrise oder für eine bessere Arbeitswelt? Ne? Deswegen sprechen wir auch immer von Revolution. Das klingt halt sexy und es ist immer schön, eine Lösung zu haben. Dadurch, dass ich im Club of Rome mich auch viel mit Klimaforschern beschäftige, habe ich gelernt, dass sozusagen dieses Denken in einer Lösung ein bisschen auch aus dem Industriezeitalter kommt, aus der Massenproduktion, weißt du? Und eigentlich so die Probleme, die wir haben in Polykrisen, die brauchen Poly-Antworten auf vielen verschiedenen Ebenen. Aber wenn man mir die Pistole auf die Brust legen würde und sagen würde, Hans, was ist die eine Lösung, die wir wirklich brauchen für einen besseren Umgang in der Arbeit und auch für die Bewältigung der Klimakrise, würde ich sagen, mehr Zeit, um reflektierte Entscheidungen zu treffen. Tatsächlich ist mir eines der wichtigsten Themen.
Und gleichzeitig Mut, Dinge zu kürzen und nicht mehr zu machen, offensichtlich.
Genau, genau. Und das ist vielleicht nochmal was, wo wir auf die 4-Tage-Woche zurückkommen können. Wir haben in der New Work-Debatte und in vielen anderen gesellschaftlichen Debatten so ein Problem, dass wir mit sogenannten Containerbegriffen agieren. Das heißt, es sind so Begriffe, die sind wie so Konservendosen, die finden wir alle klasse, weil wir nicht wirklich reinschauen, was drin ist. Also das bedingungslose Grundeinkommen, das ist was, wo ich Leute kenne, die aus einem extrem wirtschaftsliberalen Lager das bedingungslose Grundeinkommen feiern. Warum? Weil es das Ende aller staatlichen Transferleistungen ist oder sein könnte. Dass du hast dann quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist dann vielleicht auch nicht zu hoch so, und damit sparst du dir Elterngeld, Rente, Arbeitslosengeld etc. Eine Interpretation. Es gibt natürlich noch Interpretationen von bedingungslosem Grundeinkommen, die in eine ganz andere Richtung gehen, wo das viel, viel höher ist, eher ein Ausbau ist sozusagen der staatlichen Fürsorge. So, und die 4-Tage-Woche ist auch so ein Konservendosenbegriff. Denn es gibt Leute, die verstehen darunter, dass wir die gleiche Arbeit machen, aber in 4 Tagen. Das ist dann eben dieses Verdichtungsproblem. Andere verstehen darunter, dass man in 4 Tagen weniger Arbeit macht. Also quasi, dass du die Arbeitszeit um 20% verringerst und auch die Arbeitsleistung um 20% verringerst. Das wiederum, da haben wir dann nicht diese genannten Verdichtungsprobleme natürlich. Und die Dritten, die verstehen das so, dass das im Grunde Teilzeitarbeit ist. Das heißt, du gehst mit der Arbeitszeit um 20% runter, mit der Arbeitsleistung um 20% runter und auch mit deinem Gehalt um 20% runter. Und wir reden sehr oft so aneinander vorbei bei diesen Debatten. So. Und das ist bei dem Zeitthema dann auch so. Das heißt, wir haben sozusagen das Verdichtungsproblem in einer 4-Tage-Woche nur, wenn wir sagen, wir wollen gleiche Leistung bei kürzerer Zeit haben. Natürlich. Und wir können uns auch andere Arbeitsmodelle vorstellen, wo wir eben mehr Zeit zur Reflexion haben. Und übrigens auch mehr Energie, um dann uns nach der Arbeit auch mit Care-Arbeit zu beschäftigen, mit anderen Dingen, wo eine Verdichtung der Arbeit natürlich auch extrem negative Effekte hat. Wenn wir so gehetzt auf der Arbeit sind, dann kommen wir total K.O. nach Hause. Dann ist das mit der Care-Arbeit ein Problem und deshalb auch mit der Gender-Balance und solchen Geschlechterfragen ein Problem. Und was sich momentan sehr stark, was mich forscherisch sehr stark beschäftigt und auch beraterisch, wir haben dann auch ein Problem mit der Demokratie, wenn wir so gehetzt arbeiten. Unsere Demokratie, die setzt einen hohen Anspruch an uns als souverän. Wir sind ja Bürger und arbeitende Bürger, die in unserer Freizeit uns politisch massiv einbringen müssen, informieren müssen, an politischen Debatten teilnehmen müssen, damit wir auf dieser Basis eben unsere Demokratie am Leben erhalten. Unsere Demokratie ist sehr gefährdet in diesem Jahr. Und ich würde sagen, dass die Arbeitswelt tatsächlich der blinde Fleck ist dieser Demokratie und dass wir viele Dinge an der Arbeitswelt verbessern müssen, damit unsere Demokratie auch besser verteidigt wird. Und da sind wir dann zum Beispiel wieder bei der Gehetztheit. Wenn ich so kaputt von der Arbeit komme, so überarbeitet bin, wenn ich mich teilweise auch nicht abgrenzen kann von der Arbeit, das heißt, Stichwort Homeoffice, mein Laptop eigentlich noch länger offen bleibt, als ich mir das wünsche, ich länger erreichbar bin. Wie schaffe ich es dann, mich dann noch in diesem hohen Anspruch, den wir an die liberale Demokratie halten, zu informieren? Nicht so gut, würde ich sagen. Ja, und deswegen gehen wir dann auf TikTok und schauen uns irgendeinen Schmonzes an und dann wählen wir auch tendenziell diesen Schmonzes so. Das heißt, es gibt sozusagen Erschöpfungs- und Verdichtungstendenzen, die auf der Arbeit existieren, aber die ja nicht auf der Arbeit bleiben. Sie schwappen rüber in unsere soziale Welt und das ist dann durchaus ein Problem auch für unsere Demokratie.
Da sind wir dann wieder bei der besinnungslosen Betriebsamkeit.
Korrekt, genau.
Hans Rusinek sagt das, hier geht's gleich weiter. Hans, du hast gerade das, ich sag mal, große Thema aufgemacht, dass Arbeit nicht nur Arbeit ist, sondern uns insgesamt prägt. Und du zitierst auch gern die Aussage von der Professorin für Persönlichkeitspsychologie Eva Asselmann, die mal gesagt hat, der erste Job prägt uns mehr als das erste Kind.
Ja, genau. Finde ich. Ich zitiere den so sehr gerne, weil ich vor nicht zu langer Zeit Vater geworden bin und ich das total mindblowing finde natürlich. Aber man kann das durchaus verständlich machen. Denn in dem ersten Job, da laden wir uns gewissermaßen die Software runter, die uns zu einem erwachsenen Menschen macht oder die uns zu einem produktiven Teilnehmer in dieser Gesellschaft macht. Wir lernen, was Erfolg bedeutet. Wir lernen, was Gehetztheit, wie wichtig es ist, viel zu machen. Deswegen, Leute sind ja so gehetzt auf der Arbeit, weil zu viel zu tun zu haben nur das Zweitschlimmste ist, was man auf der Arbeit erleben kann. Das Schlimmste ist, wenn man zu keinem Meeting eingeladen wird, dann fühlt man sich wirklich richtig wertlos, ne? Und das sind so Sachen, die lernen wir eben auf der Arbeit. Wir lernen den Umgang, wir lernen bestimmte Geschlechterrollen, durchaus nicht immer auf die richtige Art und Weise. All das laden wir uns runter. Deswegen ist der erste Job so ein extrem prägender Moment. Ich denke, viele Hörerinnen und Hörer werden sich daran erinnern können, wie krass das auch war, vielleicht auch irritierend am Anfang, dass man da so sitzt und so oder steht. Genau, da laden wir uns die Software runter. Und beim ersten Kind ist es so, dass das natürlich auch auf eine existenzielle Weise viel, viel eindrucksvoller ist, natürlich. Aber sozusagen Verhaltensweisen, Praktiken, wie wir uns koordinieren, die sind eben bei dem ersten Job dann doch stärker.
Ja, und du sagst ja auch, dass sozusagen die Arbeit, und das hast du ja gerade ganz gut beschrieben, auch Auswirkungen hat auf uns als Menschen, also für die Gesellschaft, auf uns als Individuen und so weiter. Und jetzt forderst du, dass man nicht in diese, ich sag mal, plakative Work-Life-Balance-Richtung denkt, so, sondern in eine Work-Survival-Balance. Was meinst du damit?
Genau, also mir geht es nicht, also bei der Work-Life-Balance suggeriert man ja, dass wir sozusagen zwei verschiedene Menschen sein können. So der Privatmensch und der Arbeitsmensch. So. Und das ist dann so eine Logik, so in der Boomer-Generation wurde das viel ausprobiert, dass man sagt, hier auf der Arbeit hole ich mir nur mein ökonomisches Einkommen und mein psychologisches Einkommen, so Selbstwert, Autonomie, die hole ich mir im Privaten. So klare Trennung. Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps sozusagen. Das ist sozusagen, das suggeriert, dass wir uns so trennen können und dass wir zwei Personen wären. Und das stimmt natürlich einfach nicht, ne? Also es gibt Forschungen, die zeigen, dass wenn man diesen Ablasshandel versucht sozusagen und auf der Arbeit nur Geld verdienen möchte und alle schöne Sachen im Privaten erleben möchte, dass man dann tatsächlich zu Hause mehr zu häuslicher Gewalt und zu Depressionen und zu anderen Problemen neigt. Denn das, was ich auf der Arbeit erlebe, das nehme ich mit nach Hause. Und andersrum natürlich auch. Deswegen suche ich eine Balance, die eher innerhalb der Arbeit stattfindet. Ich möchte ja auch, dass die Menschen mit ihren Sinnbedürfnissen, auch mit ihrem kritischen Denken, mit ihren Zweifeln auf der Arbeit, in der Arbeit, diese zum Ausdruck bringen können. Weil ich glaube, dass wir in der Klimakrise diese Zweifel dort auch brauchen. Und deswegen ist das sozusagen das, was ich mit Work-Survive-Balance meine. Wir sollten die Arbeit als einen wichtigen Lernort und Umlernort in Zeiten der Klimakrise und anderer Krisen begreifen. Und deswegen kann man das nicht vom Privaten so trennen. Ich möchte, dass die Menschen sozusagen die Arbeit mehr als etwas Privates und auch als etwas Politisches begreifen.
Wie geht denn das?
Das ist natürlich sozusagen mein 250-seitiges Buch, was ich dann sozusagen dir ausbreiten müsste. Also ich habe mir angeschaut, was sind die Bedingungen, die eine Arbeitswelt erfüllen muss, um in Krisen resilient zu sein und stark zu sein. Klar, am Ende geht es bei der Klimakrise um CO2-Emissionen. Aber warum emittieren wir so viel CO2? Da geht es dann auf einmal um bestimmte Ideen von Wachstum und von Erfolg und auch eine bestimmte Unfähigkeit zu hinterfragen. Und dann habe ich 8 Veränderungsdimensionen in meinem Buch abgeleitet, wo ich sage, die sollten wir uns in der Arbeitswelt anschauen, damit die Arbeitswelt mehr zu einem verantwortungsvollen Ort wird. Da geht es um unseren Umgang mit dem Körper. Da geht es um ein neues Bewusstsein von der MI, der menschlichen Intelligenz. Die KI kann uns viel redundantes, maschinenhaftes, papageienhaftes abnehmen. Und das wäre doch wunderbar, wenn wir, und auch ziemlich crazy eigentlich, wenn wir die MI aufs Büro loslassen würde, die menschliche Intelligenz. Was ist das eigentlich? Reflexionsfähigkeit, Empathie. So, das ist ein anderer Bereich. Dann, dass wir eben Arbeitsformen, die wir bis jetzt ausgegrenzt haben, mitdenken, wie zum Beispiel Care-Arbeit. So, das sind so ein paar Dimensionen und die Dimension Zeit, du ahnst es, ist natürlich da auch sehr wichtig. Das sind die Dimensionen, die ich für wichtig halte, um die Arbeitswelt für die Zukunft fit zu machen.
Was macht dir denn Mut, dass wir da auf einem guten Weg sind?
Was mir Mut macht, dass wir auf einem guten Weg sind, ist, dass wir momentan eine Revolution, jetzt benutze ich den Begriff doch mal selbst auch, in der Arbeitswelt haben, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und gerade Berufseinsteiger beim Neuschreiben der Arbeitswelt den Stift in der Hand haben, weil wir aus demografischen Gründen und, das wird in diesen Debatten sehr selten genannt, aber es ist wichtig, und wegen restriktiver Migrationspolitik, eben das Problem haben, dass wir sehr wenig junge Arbeitnehmer haben. Und deswegen haben diese Menschen eine große Macht. Eine große Macht, die Arbeitswelt besser zu gestalten. Es entzünden sich schlimme Generationskonflikte daran. Das finde ich auch, also das ist übrigens auch ein Thema in meinem Buch, ein Kapitel. Das finde ich sehr bedauerlich. Wir sollten die Kritik der jungen Menschen ernst nehmen, da wo sie ernst zu nehmen ist. Und die haben die Macht, die wir nie hatten. Wir hätten gerne auch bestimmte Bedürfnisse auf der Arbeitswelt geäußert. Es hat uns keiner zugehört, weil es von uns mehr gab. Ne? Fair enough. Wir sollten es denen gönnen, dass sie sozusagen eine neue politische Macht haben und dass sie auch für die Klimakrise zum Beispiel sehr viel Bewusstsein haben. Und das macht mir Hoffnung.
Jetzt haben wir ganz viel über Arbeit generell gesprochen. Wie sieht's denn bei dir persönlich aus, auf der Mikroebene sozusagen? Also wie gestaltest du deinen Tag?
Ja, das ist was, wo ich selber sozusagen auch viel an mir experimentiere. Also du hast es das ja vorhin schon genannt. Ich war in einer großen Strategieberatung. Da war die Arbeitswelt unglaublich spannend. Da habe ich unglaublich viel gelernt auch, ne, wo wir beim ersten Job sind, so, wo es nicht mein erster Job war. Aber wie man eben wahnsinnig große Projekte handelt, das war total, total cool. Und dann bin ich in die Forschung gegangen. Warum? Muss ich an der Stelle sagen, auch weil ich mir eine Promotion und ein Vaterwerden als eine sehr schöne Kombination vorgestellt habe. Und es hat sich auch so eingelöst. Das war eine sehr schöne Sache. Flexibles Arbeiten und autonomes Arbeiten kann man sehr gut mit Care-Arbeit kombinieren. Und das ist das, was mir sehr viel Freude gibt. Wobei ich mein Gehalt dafür, glaube ich, gefünftelt habe am Anfang. So. Und das sind so ein paar Sachen, die mir wichtig sind. Und jetzt bin ich, in 2 Wochen gebe ich meine Promotion ab und dann gehe ich wieder in die Beratung, aber als Selbstständiger. Und da werde ich dann nochmal sicher umschalten und gucken, was ich wie umbaue. Also mein Arbeitsleben ist ein ständiges Umbauen. Was ich momentan gerne mache ist, und deswegen bist du jetzt heute eine große Ausnahme, dass ich keine Gesprächstermine vor 13 Uhr mache. Weil ich festgestellt habe, da geht es in meinem Buch auch drum, der Chronotype, der ich bin, der sozusagen Zeittyp, der ich bin, ist einer, wo ich vertieft arbeiten kann, vor allem vormittags. Nachmittags kann ich nicht so vertieft an akademischen Texten arbeiten zum Beispiel oder bestimmten Beratungskonzepten, wie ich das vormittags kann. Deswegen mache ich viele Gespräche eher nachmittags. Gespräche wie unseres natürlich nicht, weil es natürlich auch ein sehr vertieftes Gespräch ist. Aber so ein bisschen sich, wenn man dieses Privileg hat, sich zu fragen, was bin ich eigentlich, wann habe ich meine produktive Zeit? Es gibt so viele Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, wo Menschen ihre produktive Zeit mit E-Mails verbringen, statt diese Zeit bewusst zu blocken für eben Deep Work. Das ist auch was, womit ich gerne experimentiere und gerne auch anderen helfe, damit zu experimentieren.
Hans Rosineck im Gespräch hier bei Detektor FM im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für deine Gedanken und die Zeit am Vormittag. Das muss man dazu sagen. Wir haben dieses Gespräch tatsächlich relativ früh am Morgen gleich aufgezeichnet. Ich denke auch, das war auch ein bisschen Deep Work. Dankeschön.
Natürlich. Vielen Dank.
Ein ausführliches Gespräch mit Hans Rosineck. Menschen, die nicht gehetzt wirken, gelten als Suspekt von Dirk Böttcher, könnt ihr auf Seite 54 des Brand 1 Magazins mit dem Titel Mal ganz schnell entschleunigen lesen. Das Heft findet ihr online auf brand1.de oder ihr bestellt's, wenn ihr beim Lesen gern was in der Hand habt. Die entsprechenden Links packen wir euch in die Shownotes. Und wenn ihr mehr von unserem Themenschwerpunkt Zukunft der Arbeit hören wollt und vielleicht erst mit dieser Folge eingestiegen seid, empfehle ich euch die 3 bisher erschienenen Episoden. Natürlich unbedingt die von vergangener Woche mit Carsten Maschmeyer, ist wirklich überraschend und die entsprechenden Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes und im begleitenden Online-Artikel auf detektor.fm. Solltet ihr den Brand 1 Podcast mögen, dann folgt uns doch gern, wo immer ihr auch eure Podcasts hört. Denn Stichwort Arbeit, euch macht das Folgen oder Abonnieren wenig Arbeit und damit unterstützt ihr kostenlos unsere Arbeit bei Brand 1 und Detektor FM. Und falls ihr bei Spotify eure Podcasts hört, dann scrollt doch mal ganz nach unten und antwortet auf die Frage, wie hat dir die Folge gefallen? Über Rückmeldungen freuen wir uns immer sehr, gern auch per Mail. Um uns bei Spotify zu folgen, sucht einfach nach Brand 1, tippt auf das blaue Brand 1 Podcast-Cover und drückt dann unten links auf den Folgen-Button. Wenn ihr zusätzlich noch die legendäre Glocke rechts daneben aktiviert, dann werdet ihr automatisch jeden Freitag informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Dementsprechend auch nächsten Freitag. Dann beschäftigen wir uns mit einem ganz anderen Thema, nämlich dem Recycling von Rohstoffen. Hat aber auch was mit dem Planeten zu tun. Und die sind ja bekanntlich endlich die Rohstoffe. Wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an mit einer Forscherin für Kreislaufwirtschaft. Also, gern bis nächste Woche. Kommt gut ins Wochenende oder dann, wenn ihr es später hört, in die neue Woche. Tschüss!
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.